Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert.
Ist auf dem Stammtisch,
Stammtisch, wer dabei bleibt, an sich.
Stammtischphase.
Denn heute dreschen sie noch Stammtisch verholen.
Ich heule mich an meinem Stammtisch aus.
Yannick, wie geht's dir?
Sehr gut, Nico. Ich bin, wenn man das hier hört, gerade wahrscheinlich mit Weihnachtsessen fertig. Vollgestopft mit Rotkohl, mit Klößen. Also, ich kann mich nicht beschweren.
3 Tage lang Klöße bei euch?
Nur. Ohne alles.
Boah. Ich bin ja so ein Raclette-Typ, ne? So in den Tagen nach Weihnachten, so quasi, was so ruhig wird.
Raclette ist ja so hate it or love it, ne?
Ja, genau. Und ich bin so Tisch auf das Ding auf den Tisch stellen und dann Neujahr wieder abbauen und mal gucken, was du alles mit den Pfännchen anstellen kannst.
Ja, würde ich mitgehen. Finde ich auch gut.
Sehr gut. Ja, komm vorbei. So, bis jetzt hier 26, ein paar Tage hast du noch Zeit, wenn du das hier hörst, kannst du ja mal gucken, wo du vorbeikommst. Das Schöne ist ja, es gibt genug Pfännchen, dass auch ein paar mehr Leute mitessen können, so wie in diesem Podcast genug Mikrofone da sind, damit auch mehr Leute mitquatschen können.
So sieht's aus.
Und du hast wieder eine interne Runde zusammengestellt. Wir haben uns wieder quasi überlegt, wenn wir wirklich über das Wesentliche des Jahres reden wollen, machen wir das unter uns. Wen hast du diese Woche dabei?
Ich habe diese Woche dabei, bekannt aus Funk und Fernsehen, wollte ich gerade sagen. Bekannt aus unserem Backspin Weekly Format und genauso bekannt aus diversen Interviews bei uns auf der Plattform. Johanna Backspin.
Hello, was geht?
Und bekannt als die Vertretung von Yannick, die es besser macht als er und deshalb eben den Job streitig macht, ne?
Genau das, Nico.
Ja. Mhm. Stimmt. Gut. Wir haben ja noch einen zweiten Gast hier. Emma, ich freue mich sehr, dass du auch hier bist. Ich glaube, Emma ist bei uns im Haus diejenige, die ich bin das sowieso, Love-and-Hate-Besetzung, aber ich glaube, niemand macht in Summe mehr Interviews als Emma, oder?
Stimmt, ja. Macht mir auch sehr viel Spaß. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Ich war schon lange nicht mehr am Stammtisch. Ist mir heute aufgefallen.
Warum eigentlich, ist die große Frage.
Ja, weiß ich nicht, weil entweder hat es bei mir zeitlich nicht gepasst oder ich wurde nicht eingeladen.
Ja, das liegt ja an der neuen Chefin Johanna.
Ja, und da sind wir ja aber auch schon fast in Richtung Thema unterwegs, denn nachdem wir letzte Woche musikalisch das Ganze so ein bisschen auseinandergepflückt haben, wollen wir halt dieses Mal so ein bisschen einen Blick auf Szene, vielleicht auch Industrie, also auf das Drumherum so ein kleines bisschen blicken. Oder kann man ja von unserer Seite auf jeden Fall schon mal erzählen. Und Johanna, einmal, das könnt ihr, glaube ich, bestätigen. Wir haben ja auf der Weihnachtsfeier lang und intensiv uns noch über das unterhalten, was 2023 war und was 2024 passieren soll, während Yannick schon betrunken in der Kneipe saß. Und wir können auf jeden Fall bestätigen, da wird einiges kommen, oder? Was meint ihr? Das war offene Frage in die Runde, wo man jetzt einer von euch reagieren sollte und mich nicht so in der Luft hängen lassen sollte.
Ja. Und stattdessen beide zu mir die Kneipe.
Ich wollte einmal kurz Emma den Vortritt lassen, weil sie so lange nicht mehr am Stammtisch am Start war.
Ja, schwache Ausrede.
Ihr müsstet ganz kurz die Frage wiederholen, weil mein Internet hier in Leipzig heute sich denkt, ein bisschen Faxen machen zu müssen.
Berliner Internet in Leipzig, okay. Dann, ja, genau. Da musst du die Frage beantworten.
Ja, ich bin auf jeden Fall, ich blicke sehr zuversichtlich auf das neue Jahr. Ich finde, dass wir dieses Jahr sowohl Backspin intern als auch musikindustrieseitig generell wieder irgendwie die richtigen Schritte gegangen sind in die richtige Richtung. Immer noch vielleicht viel zu langsam. Ich glaube, darüber sprechen wir auch heute noch. Aber ich freue mich auf jeden Fall, dass wir Bock haben, dass Leute wie Emma und ich am Start sind, die Bock haben, die Szene irgendwie weiter zu übernehmen und uns da geschickt mit einzubringen und unsere Themen zu platzieren, die wir für wichtig halten, die, glaube ich, auch ganz viele Fans für wichtig halten. Und deswegen, ja, ich habe Bock auf 2024.
Ja, hier werden gleich Ansagen verteilt, mag ich. Wir haben natürlich ein glorreiches Jahr hinter uns. Wir befinden uns ja noch mitten in Feierlichkeiten, die aber so abrupt eigentlich wieder abgeschwacht sind, wie sie gestartet haben. Denn ich steige da mal ein kleines bisschen ein, Yannick, übernehme mal ganz kurz den Part von dir. Rückblick heißt ja auch, dass wir uns auf das glorreiche 50. Geburtstagsjahr von Hip-Hop aus ein bisschen beziehen können. Und jetzt haben wir ja schon von unserer Seite da einen relativ großen internationalen Aufschlag gemacht, um das Ganze so ein bisschen zu zelebrieren. Aber mal offen in die Runde gefragt, Johanna, Emma, soll ich gleich einen Namen mit ansetzen?
Ich bin auch wieder da.
Ja, sehr gut. Wie hast du 50 Jahre Hip-Hop gefeiert?
Also wir haben ja 50 Jahre Hip-Hop, glaube ich, sehr, sehr, sehr viel besprochen im Love and Hate Podcast tatsächlich. Deswegen war das für mich im Sommer sehr lange ein großes Thema. Aber irgendwie hatte ich das Gefühl, ich war ein bisschen unterwegs tatsächlich an dem Geburtstag. Aber ansonsten hatte ich das Gefühl, es war gar nicht so viel hier in Deutschland. Also ich weiß nicht, wir haben ja auch schon mal über Splash 25 Jahre geredet. Und irgendwie, ich habe das Gefühl, dass diese Jubiläen hier in Deutschland nicht so richtig stattfinden. Das war zumindest so meine Wahrnehmung von dem Ganzen. Ich weiß nicht, wie es euch da ging.
Ja, also, sehr ähnlich. Also sorry, Johanna, aber mir ging's auch so. Ich habe auch irgendwie hier und da mal so eine Veranstaltung, 50 Years of Hip-Hop Celebration, und dann wurden da eine Handvoll Legenden eingeladen, die auf der Bühne standen. So, das hat man schon gesehen. Und auch, dass die Kultur als Ganze irgendwie gefeiert wurde, dass dann alle Säulen vertreten waren. Aber insgesamt finde ich schon, dass es, also ich hatte irgendwie einfach ein bisschen mehr erwartet, glaube ich, dass es so mehr juckt, gerade weil auch, vielleicht ist es auch so ein bisschen so eine falsche bzw. sehr subjektive Bubble-Wahrnehmung. Ich hatte das Gefühl, dass es schon vorab großes Thema war, dass dieser Tag kommt, so der 11. August. Aber als es denn soweit war, habe ich dann gedacht, irgendwie, weiß nicht, sind ja doch nicht so viele zur Einladung gekommen. Also ja, das Gefühl, es ging mehr. Das ist bei mir so ein bisschen hängen geblieben.
Ging mir auf jeden Fall ähnlich. Ich habe das Gefühl, dass es viel so, ich sag mal, wirklich so branchenindustrieintern Thema war. Also ich so das Gefühl hatte, okay, dass irgendwie Magazine darüber sprechen, dass vielleicht auch große Labels darüber sprechen, aber dass die Fans mit am wenigsten interessiert hat, zumindest so in den Kreisen, in denen ich irgendwie unterwegs bin, dass das vielen, glaube ich, entweder nicht so bewusst war oder auch einfach so ein bisschen egal, weil irgendwie vielleicht auch unterschiedliche Arten von Hip-Hop irgendwie gelebt und zelebriert werden oder von Hip-Hop-Kultur. Was ich ganz schön fand, war auf jeden Fall von einigen Leuten so recht persönliche Instagram-Stories gesehen zu haben. Also vor allem von, ich erinnere mich noch an eine Story von Alex Barbian zum Beispiel, der irgendwie das Ganze kurz angeschnitten hat. Vanessa Seifert hat irgendwie kurz so ihr Statements und Liebe zu Hip-Hop-Kultur irgendwie kundgetan. Und da hatte ich das Gefühl, es findet schon statt, aber ich habe auch irgendwie mehr erwartet, mehr erhofft, auch was Partys betrifft. Also ich habe jetzt auch nicht so richtig die Party mitbekommen, wo ich dachte, so geil, da habe ich jetzt Bock, da befinde ich mich in den Kreisen, in denen ich auch die Art und Weise von Hip-Hop feiern will, wie ich sie feiere. Deswegen, das hat mir, glaube ich, auch ein bisschen gefehlt.
Du sagst ja gleich schon Sachen, die auf jeden Fall sehr Triggerpointe sein können, wenn man hier zuhört, weil eine andere Art von Hip-Hop, deinen Hip-Hop gefeiert, deshalb 50 Jahre Hip-Hop gar nicht so interessant, da schrillen natürlich die Alarmglocken, ne? Also, weil das ja so ein bisschen bedeutet, dass es sich von der tatsächlichen Kulturkern und von dem, was Hip-Hop eigentlich auch ausgemacht hat und auch genau das, was die ganzen Urväter immer predigen, so weit entfernt, dass es dem Leute gar nicht mehr interessiert, wo das Ganze eigentlich herkommt.
Ich glaube nicht, dass sich das entfernt oder dass es egal, also dass der Ursprung egal wird. Ich glaube einfach, dass die Entwicklung, wenn man jetzt diese 50 Jahre so zurückgeht, einfach so krasse Schritte eingenommen hat, vielleicht auch in den letzten Jahren. Zum Glück an ganz vielen Punkten. An anderen Punkten vielleicht auch schade, dass sich gewisse Werte und so dieses Zugehörigkeitsgefühl irgendwie vielleicht auch an manchen Stellen oder in manchen Bubbles so ein bisschen zurückentwickelt hat. Aber ich habe das Gefühl, dass so der Kern ist immer noch da, aber es wird sehr unterschiedlich ausgelebt oder wahrgenommen, was Hip-Hop für die einzelnen Personen bedeutet. Und ich glaube, dadurch, dass es eben diese Abstufungen gibt, die auf jeden Fall deutlich, deutlich mehr sind, als es vielleicht vor 25 Jahren war, habe ich schon das Gefühl, dass Hip-Hop-Kultur als solches ist vielleicht die gleiche, aber sie wird anders ausgelebt. Und das finde ich nicht unbedingt schlecht.
Emma, was sagt das in dir? Als Hüterin des Heiligen Grals beim Backspin Love and Hate.
Die älteste junge Frau der Welt.
Ja. Danke. Ich habe schon das Gefühl, dass viele Leute, die gerade Rap-Musik machen oder Musik machen, die irgendwie im Rap-Kosmos stattfindet, wirklich nicht mehr so viel mit dieser Hip-Hop-Kultur am Hut haben und dementsprechend halt auch dieser 50 Jahre Geburtstag einfach nicht so eine große Rolle gespielt hat. Also ich sehe da auf jeden Fall eine Entwicklung, die so ein bisschen weggeht vom Hip-Hop-Gedanken in Anführungszeichen. Ich sehe aber auf jeden Fall auch weiterhin Leute, die das nach wie vor zelebrieren. Also kann man ja einfach, bestes Beispiel, Tapefabrik. Ich glaube, es gibt selten so eine Veranstaltung, wo so viele Menschen auf einem Haufen sind, wo du wirklich das Gefühl hast, okay, die alle fühlen diesen Hip-Hop-Gedanken und für die ist es wahrscheinlich auch alles in allen ein Thema. Aber ich glaube, viele, die jetzt Rap oder ja Musik in diese Richtung machen, die haben tatsächlich keine wirkliche Verbindung zu Hip-Hop oder zu der Geschichte.
Ich glaube, ein anderes Ding an dieser ganzen Geschichte ist ja auch, dass, wenn man es jetzt mal ganz genau nimmt, 50 Jahre Hip-Hop ja eigentlich auch nur international gefeiert wird. Also wir hier in Deutschland feiern ja, wenn man jetzt wirklich mal, ne, Korinthenkacker-mäßig zählt, ja eigentlich erst, weiß nicht, 30., 35. Geburtstag oder so. Also,
boah,
wir sind
jetzt ist aber das ganz, ganz dünnes Eis hier. Ganz dünnes Eis. Eine Stadt wird bunt, 1980 bis 1999.
Ja, ich weiß, was du meinst.
In den 70ern. Also na, die 50 klar, Jahre sind hier auch voll.
Ja, sie sind voll, aber ja auf eine andere Art voll als in den USA. Also ihr wisst ja, was ich meine. Natürlich ist das jetzt sehr Korinthenkacker-mäßig, aber bevor das bei uns hier alles in der Größe, in der Form losging, so war das ja in den USA schon lange am Laufen. Das meine ich ja nur damit, dass du dieses richtig organisierte, dieser eine Hip-Hop-Gedanke, so wenn es den hier überhaupt gibt, das ist ein ganz anderes Thema wieder, aber dann, das kam ja alles noch ein bisschen später. Das wollte ich ja nur damit sagen. Du hast natürlich recht, dass es auch in den 70ern und 80ern schon einzelne Bewegungen gab. Natürlich.
Aber es ist ganz interessant, weil es natürlich, und das ist ja, das kann man ja klar sagen hier, Johanna, du und dein Blickwinkel auf das, was diese Kultur angeht, der ja schon ein klares Kulturgefühl hast.
So, ja, trotzdem, total.
Trotzdem scheint es sich so ein bisschen von dem zu entfernen, was vielleicht auch die ältere Generation macht und die oder die lieben und auch die älteste Junge hier in dieser Runde auch quasi wahrscheinlich genauso mit stolz durch die Gegend trägt, zeigt aber auch, dass wir uns in einem Wandel befinden und in einem weiteren Weg, wie Kultur erhalten bleiben kann. Habt ihr da ein bisschen Sorge, dass dadurch, dass diese 50 Jahre wechseln, also das, und da gehört Backspin ja im Kern dazu, dass diese Kultur stirbt? Also bewegt sie sich vom Kern weg?
Ich würde nicht sagen, dass sie sich vom Kern wegbewegt, beziehungsweise ich glaube, dass es immer wieder weiter Leute geben wird, seien das jetzt wirklich Individuum als Person, seien das Magazine, Plattformen, Blogs, Festivals, Events etc., die genau diesen Kerngedanke immer weiterleben werden. Ich glaube nur, dass das wie wahrscheinlich bei allem ist, dass es immer wieder so ein bisschen diese Renaissance hat, dass es wieder zurückkommt, dass die breitere Masse das wieder so extrem auslebt und es dann aber auch wieder Phasen geben wird, wo vielleicht einfach ganz viel stattfindet, wie jetzt auch dieses Jahr irgendwie, was zum Rap und zu Hip-Hop irgendwie dazugezählt wird, vielleicht aber selber, also Artists, die jetzt irgendwie jetzt dieses Jahr Songs rausgebracht haben, die ganz klassisch dem Rap zugeordnet werden würden, sich vielleicht gar nicht unbedingt als Rapper sehen oder gar nicht unbedingt mit Hip-Hop in Verbindung bringen. Ich glaube, das wird es immer wieder geben, aber ich glaube trotzdem, dass die Leute, die wirklich was übrig haben für diese Kultur, für die Musik, für alle anderen Bestandteile dieser Kultur, dass die das immer weitertragen. Also ich glaube nicht, dass Kultur sterben wird.
Ja, sind wir uns da einer Meinung? So. Ja, ja.
Ja, also ich glaube auch, man sieht ja trotzdem immer, dass neue und auch junge Leute nachkommen. Also zum Beispiel jetzt auch ich und Johanna, wir sind ja trotzdem noch jung und tragen den Gedanken ja trotzdem auch weiter. Oder wenn man in andere Teams schaut, hast du da auch nicht nur irgendwie Ü40 Leute oder so, sondern auch jüngere Menschen, die was damit anfangen können und diesen Gedanken weitertragen und dieses Feeling für die Kultur. Deswegen glaube ich auch nicht, dass es aussterben kann. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube halt einfach, dass es ein bisschen mehr ein nischigeres Ding wird vielleicht. Also dass so dieser Hip-Hop-Kultur-Gedanke einfach nicht mehr im großen Mainstream stattfindet, wenn man an Rap denkt.
Ja, da würde ich mitgehen. Ich glaube auch, also dieses so Kultur als Begriff, Hip-Hop-Kultur als solcher ist ja irgendwie auch nicht wirklich greifbar. Das ist ja auch irgendwie für jede einfach irgendwas was anderes. So, das definiert sich ja so aus eigenen Erfahrungen, die man halt gemacht hat. Und natürlich wächst du heute mit Deutschrap und Hip-Hop-Kultur ganz anders auf als keine Ahnung, du damals, Nico, so. Aber dadurch entwickelt sich dann ja auch einfach so eine ganz eigene Herangehensweise, eigene Sichtweisen, wie man über bestimmte Dinge nachdenkt. Und wie die beiden eben schon gesagt haben, glaube ich, ist es dann, ja, wird es immer wieder diese neue Generation, diese Renaissance geben an Leuten, die dann entweder so mit diesem immer mainstreamigeren Deutschrap aufwachsen, so, denn ich meine, das ist, diese Entwicklung ist ja auch de facto nicht aufzuhalten, auch wenn die Charts vielleicht nicht mehr so dominiert werden wie noch vor ein paar Jahren, ist das große Ganze ja einfach so groß wie noch nie zuvor. So, aber da wird es natürlich trotzdem immer weiter die kleinen Kämpfe im Untergrund geben, die da irgendwie die Fahnen hochhalten und sagen, nee, komm, wir machen es einfach genau anders. Mhm. Und so baut jeder irgendwie seinen Hip-Hop für sich selbst auf und lebt damit. Aber sterben wird das Ding auf jeden Fall nie wieder, das glaube ich nicht.
Und was, glaube ich, Fakt ist, und das ist ja auch unbestreitbar, weil das ein Fakt ist, mache ich mir selber quasi das Ding kaputt, dass der Business-Aspekt ja über die Jahre, also guck mal, das romantische Bild von Hip-Hop, dass man vielleicht auch überkontinental irgendwann über die Jahre sich erhalten hat, das war ja selbst in den USA ja frühzeitig schon weg, weil es da schon ein klares Business war. Und auch, wenn wir jetzt mal Rap oder also Hip-Hop selber als Business, ist, glaube ich, noch eine andere Sache. Aber wenn wir mal zurück zu Deutschrap gehen, dann ist es ja auch immer ein größeres Business geworden. Jetzt habe ich aber trotzdem das Gefühl, dass wir auch durch Streaming, da kommen wir vielleicht noch drauf, aber erstmal die Tatsache, dass wir eine größer werdende Musikindustrie innerhalb von Hip-Hop oder von Rap-Musik hatten, dass das Ganze auch immer mehr Business geworden ist. Jona, jetzt machst du ja selber auch Musik nebenbei. So. Wie kriegt man da so, also erste offene Frage, ja, wahrscheinlich, Antwort ist ja, fühlst du wahrscheinlich auch so, aber wie geht man damit um?
Also ich glaube, zum einen habe ich das Glück im Unglück, dass ich zumindest mit meiner eigenen Musik sowieso nicht wirklich Geld mache. Das heißt, ich muss mich irgendwie, also ich beschäftige mich, glaube ich, was meine eigene Musik betrifft, wenig mit dem Thema Business machen, einfach weil das für mich 0,0% der Ansporn ist. Ich sehe es aber natürlich schon auch als unglaublich problematisch oder als, was heißt unglaublich problematisch, aber als Schwierigkeit, dass es kleinen Artists, die irgendwie, die anfangen, die im Untergrund stattfinden, einfach finanziell gesehen mit Streaming niemals die Möglichkeiten bekommen werden, damit dicke Kohle zu machen. Dafür ist einfach das Konstrukt Streaming nicht gemacht, würde ich jetzt einfach mal so aufstellen. Und auch ganz egal, welcher Streamingdienst, natürlich gibt es bessere, schlechtere. Wir sprechen in der Regel ja immer eigentlich von Spotify. Und ich glaube, da ist ja auch einfach schon lange bekannt, dass das eigentlich für den Artist nicht die beste Wahl ist. Und es gibt Alternativen, die zumindest ein bisschen besser sind. Ich glaube, dass grundsätzlich so dieser Business-Gedanke dahinter eher das Problem ist, wenn wir zum Beispiel darüber sprechen, ob die Kultur ausstirbt oder nicht, weil natürlich einfach der Ansporn anderer wird, für Artists Musik zu machen. Heißt, es wird mehr Leute geben oder es gibt mehr Leute, die einfach in Rap auch das Geld riechen. Es gibt mehr andere Standbeine, was auf der einen Seite den Nachteil hat, dass natürlich irgendwie auch da wieder jeder versucht, sich zu bedienen an einer Kultur, die eigentlich nicht für die gemacht oder für die oder von denen stammt, die irgendwie damit Kohle machen. Aber auf der anderen Seite natürlich auch die Möglichkeit für Artists, die eben mit Streaming keine Möglichkeit haben, das dicke Geld zu machen, ist es natürlich cool zu wissen, okay, ich habe irgendwie Alternativen, ich kann mir drumherum etwas aufbauen, sei es mit Merchartikeln, sei es mit irgendwie besonderen Events, die man ins Leben ruft oder ähnliches. Also ich habe da so eine sehr zwiegespaltene Meinung. Für mich jetzt aus rein Künstlerinnenperspektive ist es relativ irrelevant, weil ich nicht das Gefühl habe, dass das mein Ansporn ist. Aber aus Industrieperspektive sehe ich das schon als Problem und vor allem als Notwendigkeit, dass es irgendwie in der nächsten Zeit eine Alternative gibt zu Streaming, zu dem, wie jetzt gerade der Status quo ist.
Aber hast du mal, weil ich bin da auch schon die ganze Zeit am drüber nachdenken, so okay, wechsle ich jetzt von Spotify zu irgendeinem anderen Anbieter, weil es ja vor kurzem ging das ja auch rum, dass Spotify, ich glaube, ab nächstem Jahr die ersten 1000 Streams gar nicht mehr vergüten möchte, ja, und auch generell mit der Bezahlung nochmal runtergegangen ist. Und ich habe dann nochmal bei anderen geschaut, so Tidal zum Beispiel, da sind ganz viele so Underground-Artists, die ich höre, sind da halt, ist deren Musik da gar nicht. Ja. Sonst hätte ich auch gesagt, so hey, okay, ich zahle auch gerne mehr Geld, wenn das bei denen ankommt, aber wenn ich deren Musik nicht da streamen kann, das ist natürlich schwierig. Deswegen irgendwie habe ich noch nicht so eine richtige Alternative gefunden. Und ich finde es unfassbar schwierig, von Spotify wegzukommen.
Mhm. Ich glaube, ja. Das ist, glaube ich, so ein Henne-Ei-Problem. Also,
ja.
Ich meine, wir als Backspin, müssen uns das nur mal angucken. Wir haben ja auch unsere Think Backspin is Friday-Playlist, wo wir jeden Freitag alle neuen Releases reinpacken. So, und die findet natürlich auch bei Spotify statt. So, das ist natürlich auch einfach dem geschuldet, wenn du sowas machst, so, dann bietest du es natürlich auch da an, wo du die meisten Leute irgendwie erreichst. Und das ist dann halt einfach in dem Fall diese Spotify-Plattform. Da haben sie, glaube ich, einfach vielleicht in Klammern leider halt eine Position erreicht, wo man einfach nicht mehr um dieses ganze Konstrukt drumherum kommt. So, genau wie Emma sagt, dann auf einer persönlichen Ebene, dann findest du auf anderen Streaming-Anbietern nicht mal die ganzen Songs, die du hören willst. So, und dann irgendwie landest du dann doch immer wieder bei den grünen Schweden. So ist es halt irgendwie leider gerade. Und ja. Es gab ja auch schon verschiedene Ansätze, aber irgendwie bisher so diese eine, den einen Anbieter, der es so richtig viel, viel besser macht als alle anderen, der ist ja noch nicht um die Ecke gekommen, der ist noch nicht erfunden, leider.
Total lustig, dass ich damals, als wir die Playlist gestartet haben, auch direkt darauf hingewiesen hatte, dass wir es auf allen anderen Plattformen machen müssen, wir darüber diskutiert haben und dann so ein bisschen auch aufgrund der Relevanz der anderen Plattformen uns dagegen entschieden haben, 5 Playlisten auf einmal zu pflegen und dann uns für eine entschlossen haben und das halt beim Marktführer, auf dem deutschen Markt, dem Marktführer so gemacht haben, was automatisch zur Monopolisierung dazugehört. Ich finde aber total interessant, Johanna, dass du auch dieses Problem der Industrie und der Musikvermarktung und Spotify so ein bisschen als Problem für dich selber auch wahrnimmst, weil ich auf der anderen Seite das Gefühl habe, dass wir uns auch industrieseitig, und das kommt auch durch viele Gespräche, die wir auch im Stammtisch führen, ich mich so ein bisschen dahin bewegt fühle, dass wir eine herrliche Neuerfindung und einen neuen Untergrund haben, der aber sich an einer Breite so aufstellt, wie wir das früher auch schon mal gehabt haben und sich dabei dann auch mit den Mechanismen, die es gibt, klar frei entfalten kann. Denn so frei nach so einer Theorie, die ich mal, ich weiß gar nicht, wo die herkommt, ich die irgendwo aufgegraben oder selber erstellt habe, ist egal. Auf jeden Fall dieses Gefühl von, finde 1000 Fans, die bereit sind, im Jahr 100 Euro für dich auszugeben, dann hast du es geschafft. Dann hast du Stufe 1 geschafft. Dann musst du dir um alles weiter erstmal keine Gedanken machen, weil dann kannst du von deiner Musik leben. Und das heißt ja nicht, dass du 100.000 Euro auf dem Konto hast, sondern aber du hast genug Budget, um das Projekt Künstlerin J to the K, ich wollte einen dummen Namen sagen, habe ich jetzt gelassen, dass du es irgendwie in Bewegung kriegen kannst, sondern ist die breite Masse, die dich streamt, vollkommen irrelevant.
Ja.
Und wenn ich mir Pimpf angucke, mal sofort, ich will das eine Beispiel dazu setzen, mein Freund Bruder Pimpf, dem ich dabei zugeguckt habe, wie er seine Tour aufgestellt, ich war ja ganz nah dran, ne, geplant, aufgestellt, Promo, sie dann erlebt hat und sie durchlebt hat und am Ende overwhelmed da rausgegangen ist und überall, wenn es auch nur vielleicht ein paar hundert Leute waren, aber die alle überglücklich hinterlassen hat und dadurch wahrscheinlich den nächsten Schritt in seiner ich kann davon leben und überleben Fantasie die nächste Stufe schaffen kann. Also es gibt es ja, diese Option. Es wollte jemand was sagen.
Ich glaube nicht. Niemand wollte was sagen.
Doch, ich hab eben noch so eine halbe Minute, aber ich glaube, es war Emma, oder?
Ich, ja, es war nur ganz kurz wieder ein paar Sekunden weg. Ja, ich finde es halt gerade richtig schwierig zu sagen, ja, finde nur 1000 Leute, die irgendwie 100 Euro in dich reinstecken, weil man merkt ja jetzt gerade bei Tour- und Ticketverkäufen, dass es auch einfach gerade finanziell bei sehr, sehr vielen Leuten und Fans schwierig aussieht. Also ich kenne das von mir. Ich würde so gerne so viel Konzerttickets kaufen, aber es ist halt einfach finanziell, glaube ich, sind wir in einer schwierigen Zeit, wo die Leute dann halt auch echt überlegen müssen, so okay, wie viel Tickets kann ich mir leisten im Jahr, wie viel Merch kann ich mir leisten im Jahr? Und ich glaube, da strugglen gerade sehr viele Leute dran. Also wir haben ja gesehen, wie viel Touren abgesagt wurden, teilweise auch ein paar Festivals, die das letzte Jahr nicht überlebt haben. Deswegen, ich glaube, es ist gerade echt schwierig zu sagen, dass du quasi nur ein paar treue Fans brauchst, weil, ja, die halt eben auch strugglen.
Ja, es geht, also da kann ich mich echt nur anschließen, weil das geht mir auf jeden Fall auch genauso. Ich habe eben nur nochmal zu deinem Punkt, Emma, auch mit, ja, mit welcher Möglichkeit hat man überhaupt irgendwie zum Beispiel Streaming auch irgendwie, ja, zu switchen, irgendwo anders hinzugehen. Ich versuche mittlerweile zumindest irgendwie, gerade bei Untergrundartists, die ihre Sachen zum Beispiel bei Bandcamp veröffentlichen, zumindest irgendwie einmal halt Kohle auszugeben und mir das Album dort irgendwie digital zu kaufen. Jetzt ist da natürlich ähnliches Problem, auch Bandcamp wurde irgendwie aufgekauft und man weiß nicht so richtig, wohin die Reise geht. Aber ich finde, das kann man irgendwie ja zu allen möglichen Punkten der Veränderung übertragen, sei das jetzt irgendwie auch, keine Ahnung, Umweltschutz etc., dass es irgendwie auch immer schwierig ist, so ein bisschen von diesem Individuum zu verlangen, dass wir irgendwie mitwirken müssen, dass diese Artists jetzt irgendwie Kohle bekommen, obwohl es ja eine Industrie gibt, die eigentlich in der Verantwortung stehen sollte, das so zu gestalten, dass es fair bleibt für alle. Und ich glaube, am Ende geht es irgendwie nur Hand in Hand so, aber ich habe auch so ein bisschen, also sowohl als Artist, aber auch als Fan und irgendwie so Supporterin von irgendwie Artists in meinem Umkreis oder so, schon auch ein bisschen, also ich bestehe schon auch so ein bisschen darauf, dass von oben, blöd gesagt, irgendwas passiert, weil da eben das Geld sitzt und irgendwie auch die, ja, die Möglichkeiten da wären, etwas zu verändern.
Solange die Struktur funktioniert, ändert sich da gar nichts.
Ja, klar. Ja, ja, und das ist natürlich, das ist halt das Problem, vor dem wir stehen oder an dem wir stehen, ja.
Aber seht ihr nicht darin in dem Problem auch die Hoffnung? Also du sagst das ja schon richtig, Emma, dass es natürlich für den normalen Fan, gemeinen Fan, so vor Probleme stellt, aber das wiederum gibt doch, deswegen mag ich gerade diese negative Stimmung da drin nicht so ganz. Alles, was wir in der Vergangenheit in Rap erlebt haben und warum Künstler so groß waren, wie sie waren, waren, weil sie von der Industrie, von oben, von Stärkeren an die Seite gedrängt wurden und nicht den Support bekommen haben, den sie kriegen sollten, um es dann kurzerhand selber zu machen. Das ist doch genau der Moment gerade wieder. Vor allen Dingen, wenn du dann auch innerlich etwas machst, was Fundament hat, weil du selber mit 100% Elan und Freude daran bist und es nicht für die Industrie machst, sondern weil du es dafür machst, dass du Kunst und Kultur machen möchtest. Und dann ist es doch im Zweifel ein leichtes dafür zu sagen, ein harter Weg, aber ein einzuschlagender Weg, 300 Leute zu finden, die dir auch in Hamburg zugucken und 200, die dir in Berlin zugucken und sowas. Und dann kommst du irgendwann vielleicht auf diese 1000, die bereit sind, zumindest erstmal 50 Euro im Jahr für dich auszugeben.
Also ja, auf jeden Fall. Ich glaube, es ist halt nur nicht allen kleineren Artists möglich. Aber ich meine, es gibt ja immer noch die Möglichkeit, wie zum Beispiel auch Johanna hier, dass man halt einfach sagt, so, okay, ich mache Mucke erstmal für mich und habe gar nicht den Anspruch daran, da irgendwie groß Kohle mit zu verdienen. Und ich habe auch eh das Gefühl, dass das irgendwie die beste Mucke ist, die am Ende bei rumkommt, wenn man genau merkt, okay, die Leute machen das jetzt nicht, weil sie damit Kohle verdienen müssen und hier ist jetzt kein Track entstanden, weil man sich dachte, naja, okay, wenn man da jetzt noch eine Sped-Up-Version draus macht und die auf TikTok hochlädt, dann wird das ein Hit, sondern halt einfach, weil die Person den Song gefühlt hat. Aber ich weiß nicht, ob das gerade so ein großes Potenzial ist oder ob es nicht einfach Schwierigkeiten bereitet für Artists, irgendwie groß zu werden.
Ich glaube, das ist halt so eine Entwicklung, die, also wenn Nico das so erzählt, dann würde ich ihm auch schon recht geben. Aber das ist, glaube ich, so ein Long Run, den man halt einfach jetzt noch gar nicht so absehen kann. Weil ich meine, im Grunde, wenn man jetzt so Geld als Motivator nimmt, um Mucke zu machen, so, um Rap-Superstar zu werden, so, dann ist es ja super kurzfristig. So, natürlich kannst du heutzutage schneller als je zuvor irgendwie den Hit landen, so, denn ne, streamt der, TikTok funktioniert, zack, so, dann kommt da halt ein bisschen Kohle bei rum. Aber richtig Geld verdienen tust du ja erst auf langfristigem Weg, wenn du deine Marke als Künstler außenrum stärkst, links und rechts Sachen machst, so, und dann ja, irgendwie, ne, halt dich etablierst. So, und das funktioniert, glaube ich, nicht, wenn du einfach nur Geld als Motivation hast. So, da muss ja ein bisschen mehr kommen. Und dann sind wir ja genau bei dem Punkt, denn machst du es vielleicht als Hobby nebenbei und dann sind es sehr, sehr eklige Zeiten, wo dann irgendwie ganz viel Arbeit für Sachen sind, wo dann überhaupt nichts bei rumkommt. Ja. Aber dann kann es, glaube ich, dann kann es auf dem Weg funktionieren, den Nico halt eben angesprochen hat. So, aber es ist, glaube ich, halt, ja, halt so weit, dass man sich das manchmal oder jetzt aktuell gar nicht so richtig vorstellen kann, weil dieses Monster Spotify und der Markt, so wie er halt gerade läuft, einfach so super präsent und groß ist einfach. So geht es mir zumindest.
Ich glaube, dass sich das auf jeden Fall, wie Nico eben auch meinte, bestimmt ganz viele Artists für sich und ihren Weg irgendwie auch zunutze machen können und sagen können, okay, ey, ich überlege mir jetzt was, wie ich es schaffe, in irgendwie diesem Haifischbecken zu überleben und mein Ding zu machen, was funktioniert, was die Leute anspricht, womit eben auch Kohle rumkommt. Und das darf man natürlich einfach nicht vergessen, so die meisten oder sehr viele Artists, zumindest so in der Riege, die ich höre, die leben alle nicht nur davon so. Und es ist natürlich auch einfach ein unfassbarer Zeitaufwand, Musik zu machen. Sodass allein das ja einfach schon ein Kriterium ist, was es erschwert. Ich glaube schon, dass es sich Leute, wie gesagt, zunutze machen können. Ich glaube aber, dass eben in diesem Zuge trotzdem auch ganz viele Leute irgendwie hinten runterfallen, die vielleicht die Möglichkeiten nicht mehr haben. Und ich glaube, das ist eben so ein Werdegang, der sich wahrscheinlich auch immer wieder wiederholt. Es wird immer Leute geben, die daraus irgendwas machen, was Neues schaffen, eine neue Möglichkeit schaffen, die dann auch wieder irgendwie vielleicht Blaupause für andere Artists sein kann. Und andere, die vielleicht irgendwie diesen Biss, den man braucht, vielleicht nicht haben. Ich glaube, das wird wahrscheinlich so der Werdegang sein dessen.
Am Ende steht vor und mit und hinter dem ja auch diese klare Differenzierung einer Szene, die wir musikalisch letzte Woche schon so ein bisschen weiter auseinandergebastelt haben, die man industriell natürlich sich auch diesbezüglich betrachten kann, denn wir können heute auch nochmal darüber sprechen, nicht nur das musikalisch, sich zum Beispiel auch sowohl die Tourlandschaft ja quasi aufsplittet, als auch dann natürlich damit verbunden die Festivallandschaft, die Art und die Wege, wo Musik verbreitet wird, wo du sie gemeinsam feiern kannst. Was ist euer Blick da drauf, nachdem wir letzte Woche schon mal musikalisch drüber gesprochen haben? Habt ihr das Gefühl, es gibt noch dieses eine Festival, auf das sich alle einigen können?
Nee, nicht wirklich. Also ich glaube, so intern und in so bestimmten Kreisen sage ich immer wieder Tapefabrik. Ich glaube, da sind sich relativ viele Leute in meinem Umfeld halt einig, dass das so eins der besten Festivals ist, die Deutschland so zu bieten hat. Aber wie gesagt, ich glaube, das ist halt auch einfach sehr Bubble-abhängig, weil natürlich nicht alle können mit einem Line-Up von der Tapefabrik was anfangen. Also gerade wenn ich so meinen kleinen Bruder anschaue, der kennt da wahrscheinlich keinen einzigen Namen von. Für den ist dann wahrscheinlich das Splash schon halt ein bisschen interessanter. Aber halt beim Splash habe ich wiederum auch sehr viele Stimmen gehört, die da vom Line-Up ziemlich enttäuscht waren. Also ich habe das Gefühl, so dieses eine Festival, wo alle sagen so, ja Mann, da müssen wir unbedingt hin, das gibt es nicht. Aber ich glaube, das liegt auch daran, dass die Deutschrap-Szene einfach sehr vielfältig ist. So.
Das würde ich auch so sehen. Also ich würde es auch gar nicht so negativ als so negativ sehen. Also das eine Festival, wie es das Splash jahrelang war, gibt es für mich auch nicht mehr. Ich habe genau das gleiche Gefühl wie Emma, dass es, wenn die Tapefabrik so genannt wird, aber das ist, habe ich auch dieses Jahr wieder festgestellt, habe ich ja in der letzten Folge auch schon gesagt, so Tapefabrik war für mich auch irgendwie Highlight des Jahres, eins der Highlights. Aber wenn ich dann so mit Kollegen außerhalb von Backspin oder auch außerhalb dieser Szene gesprochen habe, da kannten halt ganz viele die Tapefabrik nicht mal. So, das sind dann einfach Sachen wie, dass der Sound vielleicht nicht so gefällt, dass man die Artists einfach nicht kennt. So, das einfach unbekannt. Für solche Leute ist natürlich die Tapefabrik 0,0 irgendwie eine Art von Klassentreffen oder sonst was. Aber ich glaube, dass es schon, also trotzdem noch super viele, super gute Festivals da draußen gibt, auch wenn ich das Gefühl hatte, dass letztes Jahr an jeder Ecke irgendwie ein neues Festival aus dem Boden geploppt ist, wo das Line-Up irgendwie sehr ähnlich zu dem gleichen von letzter Woche 100 Kilometer weiter war. Aber das ist genau wie bei Mucke selbst, so schon noch genug Sachen gibt, die man für sich selber erschließen kann, wo man mit seinen Leuten einfach eine sehr, sehr gute Zeit haben kann, die immer noch, wenn man es möchte, nischig genug sind. Und wer halt gerade feiert, was in den Charts ist, der fährt halt auf die großen Festivals dieser Nation und ist jedes Wochenende auf dem, weiß ich nicht, Rolling Loud und wie heißen sie, Heroes und sonst was unterwegs. Auch cool.
Ich glaube, das Gute ist auch, oder was ich da eigentlich positiv dran sehe, dass man sich nicht auf ein Festival einigen kann, ist ja auch, dass man es nicht mehr muss. Also, dass es eben einfach auch nicht mehr dieses eine Festival, das Splash gibt oder das, keine Ahnung, Hip-Hop-Camp oder was auch immer, wo man sagt, okay, es gibt halt nicht so viel Auswahl. Das heißt, wir müssen uns drauf einigen, weil sonst können wir auf kein Festival fahren. Das finde ich sehr nice, weil man einfach eine Auswahl hat. Und ich glaube, egal welchen Untergrundfan man fragt, da wird trotzdem wahrscheinlich jeder auch irgendwas an der Tapefabrik auszusetzen haben. Genauso wie man irgendwie vielleicht 18-, 19-Jährige fragen kann, wie sie das Line-Up vom diesjährigen Splash fanden. Und auch die werden wieder was auszusetzen haben. Also ich glaube, dafür ist einfach auch der Geschmack und die Vielfalt im Rap viel zu groß, um das eine Festival für eine große Masse irgendwie auf die Beine zu stellen. Ich glaube, was, also zumindest was Artists an sich betrifft. Ich glaube, was die Umsetzung im Booking mit der Quote etc., was für Artists finden statt, ich glaube, das ist nochmal ein ganz anderes Thema, aber rein vom musikalischen Geschmack finde ich es gerade geil, dass man sich nicht mehr einigen muss.
Also ehrlicherweise macht ja genau das auch die Entwicklung aus, in der wir uns gerade befinden, dass dadurch, dass wir Superlative haben, darunter sich neue Keimzellen entwickeln können, die für klare Musikrichtungen, damit auch für vielleicht ein klares Bild von ihrem Teil der Hip-Hop-Kultur stehen und natürlich auch für Inhalte, die mal mehr oder minder vielleicht gesellschaftlich oder politisch geprägt sind. So, wie seht ihr denn da die Entwicklung? Also gerade weil Rap ja schon als Sprache der Ungehörten eigentlich eine Rebellion dargestellt hat und wir aber weltweit natürlich zur Nummer 1 Industriekultur geworden sind, fehlt euch, also ist es dieses Plakative mit fehlt euch da die Stimme für die Ungehörten? Ist euch da zu wenig Gesellschaftskritik und Politik unterwegs oder gucken die Leute einfach nur nicht genau hin?
Also ich glaube... Fang ruhig an, Emma.
Nee, mach
du. ich glaube... Okay. Okay, du darfst. Ich bin still.
Okay. nee, also ich habe schon das Gefühl, dass es unfassbar viel politische Meinungen noch im Rap gibt. Also zumindest den Rap, den ich höre, da ist sehr viel Gesellschaftskritik mit drin. Also ich glaube, man muss da halt wirklich nur danach suchen und noch nicht mal lange danach suchen, also so Leute wie, ich weiß nicht, PTK oder Waving the Guns, das sind ja alles so super politische Gruppen und Leute, Disaster auch immer vorne mit dran und das sind ja jetzt noch nicht mal so ganz kleine Nischenleute, sondern ja schon bekanntere Namen. Also ich glaube, wenn man möchte, dann findet man da sehr leicht Gesellschaftskritik und ich habe auch generell das Gefühl, dass dieses Jahr mehr relevante Themen angesprochen wurden. Also gerade auch, wenn ich so ein bisschen auf Rap von Frauen schaue, da wurden dieses Jahr echt krasse Themen aufgegriffen in der Musik, die mir so davor nicht so untergekommen sind. Also ich habe eher das Gefühl, dass es sich da zum Positiven entwickelt hat.
Ich kann mich echt nur anschließen. Also mir geht's auf jeden Fall ähnlich, dass ich das Gefühl habe, dass vor allem jetzt der Rap, den ich höre, davon irgendwie auch lebt. Und ich glaube aber auch, dass jetzt für jemanden, der vielleicht ganz neu zu Rap kommt oder irgendwie über so diese chart-relevanten Tracks irgendwie zu Rap gekommen ist, nicht lange suchen muss, um eben super politischen Rap zu finden. Und das sowohl auf die Fresse politisch, aber eben auch durch die Blume politisch Themen aufgegriffen werden. Und ich glaube, was jetzt an sich irgendwie so diese, an sich die politischen Werte innerhalb der Szene betrifft, gibt es, glaube ich, auch unterschiedliche Bubbles oder super unterschiedliche Bubbles, wo es einfach anders ausgelebt wird. Ich glaube, von meiner Auffassung her geht mehr immer, aber ich habe schon das Gefühl, dass die Entwicklung da ist und man natürlich, auch wenn man sich wünschen würde, dass sich von heute auf morgen irgendwie etwas verändert, das leider einfach oftmals ein bisschen länger dauert und gerade in Bezug darauf habe ich das Gefühl, dass dieses Jahr schon sehr viel passiert ist und sehr viele Stimmen irgendwie gehört werden, die vielleicht die letzten Jahre noch nicht so gehört wurden.
Und ich finde, man kann da auch schon auch bei Leuten, die in den Charts sind, hinschauen, also eine Bad Moms J oder letztens hatte auch Chiago so zumindest leicht feministische Zeilen in seinen Texten. Also da fließt gerade bei jüngeren Leuten, die wie gesagt trotzdem ja total im Mainstream sind, fließt trotzdem auch, fließen solche Statements in die Songs mit ein.
Ja, das ist, glaube ich, das, was Johanna eben gesagt hat, ist das Entscheidende. So, dass man wie so oft so nicht schwarz-weiß, sondern die graue Abstufung. So, auch wenn es nur ein bisschen und ein kleiner Schritt ist, ist ja schon viel geholfen. Und ich habe auch ein sehr ähnliches Gefühl zu Johanna, so dass mit allen Leuten, mit denen ich so im letzten Jahr zu tun hatte, innerhalb dieser Szene, egal ob jetzt festivalseitig oder Artist-Management-seitig, so, dass da alle, mit denen ich zu tun hatte, eigentlich am gleichen Strang gezogen haben und in die gleiche Richtung wollten. So natürlich ist lange nicht alles perfekt so, aber es werden halt immer mehr Leute, die sich irgendwie ihre Gedanken machen, auch wenn es nur im Kleinen ist und darauf kommt es halt auch genau an. So.
Und vor allem, die auch konsequent sind. Ne? Ich finde, das ist eben auch wichtig. Die, keine Ahnung, ich erinnere mich jetzt nur zum Beispiel an PA69 und Teute Records, die irgendwie einen Gig abgesagt haben, weil da irgendwelche rechten DJs gespielt haben. Das, also gerade solche Sachen habe ich irgendwie dieses Jahr auf jeden Fall vermehrt mitbekommen. Auch Beispiel Wassermann Upsilon Tour, die irgendwie sich dahinstellen for free, Spenden sammeln, die irgendwie schon ihre Position auch ganz gezielt nutzen und versuchen konsequent auch einfach Abstriche zu machen, wenn es um Artists geht, die sich eben falsch verhalten oder Festivals, wo Leute gebucht werden, die da einfach nicht gebucht werden sollten. Und ich habe das Gefühl, dass dass diese Konsequenz auf jeden Fall habe ich in den letzten Jahren nicht so erlebt wie dieses Jahr.
Ist doch aber ein schönes Gefühl. Und wenn es dann erstmal sich in Wellen bewegt und man es vielleicht auch mit einer gewissen Ruhe und Konsequenz das Ganze beobachtet, dann kann es ja auch am meisten bewirken, finde ich immer. Denn dann ist es etwas wie eine Verbindung, die sich aufbaut und etwas, was als Keim wächst und vielleicht nächste Generation noch stärker wieder mit dem verbindet, was auch ursprünglich mal die Leute damit verbunden hat. Und dann können auf der einen Seite Menschen nach wie vor gerne die Superlative und die Popwelt in sich vereinen und mal mehr, mal weniger dafür machen. Aber du kannst auch gerade aufgrund des Bedarfs der Menschen dafür sorgen, dass diese Kultur auch wieder Sprachrohr ist für eben diese, die es brauchen. Das finde ich nach wie vor auch immer also einen schönen, schönen Gedanken. Und ich mag es. Guck mal, ich vergesse immer seinen Namen. Ich müsste jetzt einmal wieder schnell auf die Schnelle googeln, wie er heißt. Aber es gibt einen Rapper, der aus Palästina kommt. Und den habe ich schon vor ein paar Jahren entdeckt. Das hat gar nichts mit der aktuellen Konfliktsituation zu tun. Aber der hat schon als kleiner Junge angefangen, aus den Straßen von Gaza zu rappen. Und dabei immer schaut mich an, liebe Welt, guckt mir zu, ich erzähle euch jetzt, wie mein Leben ist, Geschichte hat. Dass es dann drumherum natürlich ein politisch geladener Raum wird, in dem man sich dann auch die Köpfe heiß reden kann oder es klare Fronten und Konfliktsituationen nicht nur dort, sondern auch vielleicht innerhalb der Szene gibt. Das ist das andere Thema. Aber der positive Aspekt da drin, ihm dabei zuzugucken, hat bei mir dazu geführt, dass ich seit ein paar Jahren, das läuft zwei Jahre, drei Jahre, es ging irgendwann Corona los, dann habe ich ihn entdeckt und seitdem ihm einfach immer so ein kleines bisschen dabei zuhöre, dass er mir einfach seine Sicht gibt. Und was das bei Menschen auslöst, weil das so ein bisschen einen positiven Aspekt hat, da bin ich immer eher ein Freund davon und hoffe, dass dieses auch von Rap weitergetragen wird, dass man Menschen zuhört, dass es irgendwie dazu gehört, dass Geschichten erzählt werden, die andere Menschen beeinflussen. Denn am Ende sind das die Dinge, die mich faszinieren, das ist das, was mich bis heute am meisten auch kriegt, dass wir Geschichten erzählen können und das ist auch ja immer so ein bisschen die Aufgabe, die wir als Medien eigentlich die meiste Zeit haben. Jetzt seid ihr alle Teil von dem großen Backspin-Imperium, ne? Habt ihr eigentlich das Gefühl, ihr sterbt gerade alle? Seid ihr alle auf dem sinkenden Schiff oder wie fühlt es sich gerade an?
Fresher denn je.
Fresher denn je.
Nein, also ich habe auf jeden Fall 0,0 das Gefühl, hier irgendwie auf einem sinkenden Schiff zu sitzen. Ich finde es ganz im Gegenteil, ohne jetzt zu viel vorwegzugreifen, weil wir ja nicht nur einen Jahresrückblick machen, sondern auch über die Feiertage noch eine kleine Vorschau geplant haben, ist es halt einfach, finde ich, eine sehr spannende Zeit, in der sich Rap-Medien sehr verändern. Viele sind in den letzten Monaten, Jahren leider gestorben, wenn man das so sagen kann. Es sind aber auch trotzdem an anderer Stelle genauso viele Leute dazugekommen, die irgendwie ihr eigenes Ding machen, was denn vielleicht kein ganzes Magazin mehr ist, aber hier ein Podcast stattfindet und da ein Format. Und dass ich es einfach sehr, sehr spannend finde, was gerade alles so passiert und das auch speziell für uns Backspin-mäßig sehr spannend finde, wie man in 2023 sich entwickelt hat und wie das in 2024 weitergeht über unsere klassischen Inhalte hinaus. So, weil naja, das haben wir an der Stammtischstelle ja auch schon ein paar Mal besprochen. So dieses klassische Interview, Musikindustrie, Marketing-Ding funktioniert halt einfach nicht mehr so, wie es die letzten Jahre funktioniert hat. Aber ja, wie gesagt, ich finde es sehr, sehr spannend. Ich finde es auch vor allen Dingen sehr, sehr spannend, dass es gefühlt einfach einen super Austausch mit eigentlich ja quasi der Konkurrenz gibt. So, aber trotzdem alle wieder miteinander sprechen und Bock haben, gemeinsam Sachen zu machen.
Also ja, ich hab auf jeden Fall.
Jetzt hört auf euch schon wieder zu und schon irgendjemand redet jetzt einfach.
Ich habe auf jeden Fall das Gefühl, beziehungsweise erstmal schließe ich mich Yannick auf jeden Fall an. Ich habe auch das Gefühl, dass, dass es immer irgendwie auch weitergehen wird. Und ich glaube, ganz wichtig ist, darüber haben Yannick, David und ich auch schon in der letzten internen Folge gesprochen, dass man eben auch da am Zahn der Zeit bleibt und an der Entwicklung teilnimmt, die generell in der Szene, in der Welt irgendwie stattfindet. Und man sich eben ja immer wieder auch neu überlegen muss und vielleicht auch ein bisschen neu erfinden muss, okay, was funktioniert eben gerade? Und das sind vielleicht heute Podcasts und das sind aber vielleicht in 3 Wochen wieder Videos oder also jetzt überspitzt gesagt, ich glaube, dass man da auf jeden Fall eben auch zum einen in den Austausch gehen muss mit anderen Medien, aber eben auch in den Austausch mit den KonsumentInnen solcher Medien, mit Artists. Was funktioniert? Was kann man überhaupt gemeinsam irgendwie erschaffen? Und ich glaube, solange man das macht und irgendwie offen bleibt für Veränderungen, dann wird das immer irgendwie weitergehen.
Ich glaube, ich kann mich da auch nur anschließen. Also ich glaube auch nicht, dass es jemals komplett ausstirbt, weil dafür hat das alles schon eine zu große, schon alles zu gefestigt. Aber ich denke auch einfach, dass man so ein bisschen ja gucken muss, dass man sich der Zeit anpasst. Ich glaube, das ist ganz wichtig und fällt, glaube ich, mehreren Medien schwer. So, wenn ich mir auch andere Magazine anschaue, denke ich mir so, okay, man sieht da auch auf jeden Fall den Struggle. Also ich habe schon das Gefühl, dass Rap-Medien dieses Jahr mehr gestruggelt haben als die letzten Jahre.
Inwiefern?
Ja, dass man es einfach gesehen hat, dass es nicht mehr so viel, also die Klickzahlen sind runtergegangen.
Ach so, daran festgemacht, ja, genau.
Instagram-Seiten, daran festgemacht oder halt auch Instagram-Seiten von anderen Rap-Medien, wo nicht mehr so viel passiert oder nur noch sehr unregelmäßig was passiert. Und ja, man einfach das Gefühl hat, man irgendwie wird schnell der Anschluss verpasst und man muss sich halt ein bisschen umorientieren.
Ich glaube, das Entscheidende daran ist, dass natürlich, da sind wir ja selber genauso davon betroffen, dass Zahlen runtergehen, weil einfach Themenschwerpunkte auch dafür sorgen, dass du damit halt nicht mehr Peakzahlen erreichst. Social Media und YouTube zeigen aber, dass das trotzdem problemlos geht. Genau wie Podcasts. So. Und wenn du dir die Formate von ein paar Rappern, / Ex-Rappern anguckst, die Podcasts machen, sorgen sie ja schon mit ihren Formaten dafür, dass sie Podcast-Charts stürmen, weil jeder mitkriegen möchte, wie sie halt ihren Inhalt da transportieren. Und wir haben uns ja natürlich hier auch klar dazu entschieden, das halt nicht so zu machen. Dann gehen deshalb also konsequent diesen Weg auch, dass die Zahlen kleiner werden, aber dadurch halt den Kern zu schützen. Das habe ich ja auch schon 100-mal gesagt. Und ich glaube, das ist das, was viele Medien versucht haben, woran viele Medien auch immer gescheitert sind und was aber auch ganz logisch und wichtig für die Neuerfindung von ganz vielen ist. Und dazu trägt diese Runde hier bei. Ihr drei werdet auf jeden Fall viel dazu beitragen können, wenn ihr denn wollt, dass sich auch Backspin weiterentwickelt und als Kern seine Werte behält, die dafür sorgen, dass dann natürlich Menschen bereit sind, uns zu folgen, aber auch vor allen Dingen Partner bereit sind, mit uns das Ganze zu machen, um diesen kulturellen Raum zu schützen, ihn zu erhalten und ihn weiter auszubauen. Und wenn man das so als konsequentes Ziel verfolgt, bleibe ich auch fest dabei, dass wir dann vielleicht auch sogar ein Beispiel dafür sein können, wie man das macht. So, da sind wir natürlich auch immer in Learnings und da gibt es manchmal Dinge, die bei den Leuten nicht so gut ankommen. Und keine Sorge, Leute, ich werde bestimmt das eine oder andere Mal wieder Sport auf dem Backspin-Kanal machen. Aber ich habe auch gelernt, dass wir vielleicht an bestimmten Stellen den Sport ein bisschen in den Hintergrund drehen müssen und einen anderen Fokus haben werden. Aber ich werde auch, Spoiler, jetzt schon im Januar eine SOS-Kinderdorf-Reportage bringen, wo ich mit Nura war. Und da reden wir nicht so viel über ihre Mucke, da reden wir über Nura. Aber das ist für mich genauso Teil dieses Kosmoses, dieser Kultur und damit auch für diesen Kanal wichtig. So. Und wenn der Backspin-Stammtisch so weitergeführt wird, wie Yannick den bisher weiterführt, dann hoffen wir, dass sehr viele Leute dazu hören, Yannick. Aber du sorgst halt dafür, dass wir hier für jedes, also ich glaube, wir haben, wenn du mal zurückblickst, wir haben, glaube ich, 50 Wochen ungefähr jedes Feld beackert, was man in Hip-Hop beackern kann in der deutschen Hip-Hop-Welt. Nicht nur Deutsch-Rap, sondern deutsche Hip-Hop-Welt.
Ja, hast du gut zugehört, Johanna? Du machst das ja 2024, ne? Ich bin ja raus, habe ich ja gehört.
Oh, zicke.
Nein, das ist ja, also Backspin Stammtisch ist, ohne uns jetzt hier irgendwie selber so zu viel zu loben, aber ist ja genau das, was du sagst. So, wir machen jede Woche hier eine Folge und reden über alles, was in dieser Kultur stattfindet und was woanders vielleicht irgendwie nicht stattfindet. Und genau das finde ich halt, ist genau der USP von diesem Format hier irgendwie. Und das macht es halt einfach so nice, darin irgendwie mitzuarbeiten. Und das ist aber, glaube ich, auch auf andere Plattformen übertragen, genau ja der Weg. So dieses klassische Interview ist vielleicht tot, aber es gibt da draußen ja trotzdem noch genug Leute, die Bock haben, geile Projekte zu machen. Und wenn du jetzt eine Nura-Reportage machst, dann ist es auch nicht mehr das Nura-Interview. So, aber trotzdem ist Nura ja einfach eine unfassbar interessante Person, die so viel zu erzählen hat über ihre Mucke hinaus. So, das ist ja auch das klassische Problem. So, wenn sie was zu sagen hat, dann kann sie das auch auf ihren eigenen Kanälen machen. So, da sind die Reichweiten jetzt auch nicht scheiße. Aber halt mit dir unterwegs zu sein in so einem Projekt, ist halt nochmal eine ganz, ganz andere Nummer. So, das kriegt niemand in seiner Insta-Story hin.
Es ist auch hier etwas, was ich dann auch zum Beispiel, also man kann das ja mal an dieser Stelle mal kurz nochmal, also auch einen Spoiler für 2024 geben. Es gibt so zwei Punkte, die mir noch wichtig sind, da zu erzählen, jetzt Richtung Ziel, gerade auch in dieser Folge. Ich habe mir fest vorgenommen, da draußen euch so ein kleines bisschen mehr How to Nico Backspin mit an die Hand zu geben. Denn ich mache so viel in so vielen Feldern und die Leute, die es vielleicht mitgekriegt haben, ich habe jetzt auch noch eine Cultural Marketing Agentur gegründet, das ist dann irgendwann schwer zu überblicken. Also werde ich natürlich versuchen, den Leuten transparent zu erzählen und zu erklären, was ich mache. Wer mir folgt, sieht das und ist dann trotzdem wahrscheinlich von der Breite der Masse an Optionen und Feldern vielleicht manchmal ein bisschen überfordert. Also werde ich, lange Rede, kurzer Sinn, auf jeden Fall ein bisschen mehr auch transparent über das erzählen, was ich mache und was die Ziele dahinter sind. Zweiter entscheidender Punkt ist aber der, und das ist besagte Runde, die wir vor einer Kneipe, in der Yannick schon betrunken auf dem Tisch getanzt hat, vor der Tür besprochen haben, dass wir mit Johanna, mit Emma, aber auch mit Kata, die ja auch in verschiedenen Formaten auch schon mit dabei war, einfach, also Yannick, kannst du sicherlich genau sagen, aus unserer Sicht drei wahnsinnig spannende Persönlichkeiten bei uns haben.
Auf jeden Fall.
Wo wir sehr glücklich und dankbar dafür sind, dass ihr Bock habt, mit uns einen weiteren Weg zu gehen, den wir auch noch mehr fokussieren werden. Denn das, was du beschrieben hast, was der Wert ist, auch aus dem Gespräch, selbst wenn jemand mehr Reichweite hat als der andere, das ist ja auch etwa der Grund, warum Leute mit mir reden wollen, weil es eine Einordnung gibt, weil es vielleicht einen gewissen Mehrwert gibt für beide Seiten, der auch jemandem etwas gibt. Und da ist das schnöde Interview über Projekt X ist vielleicht 2024 nicht mehr relevant und ist nicht mehr zeitgemäß. Das gilt genauso für meine Formate wie für das, was Johanna, Emma und Kada machen werden. So. Und das darüber haben wir gesprochen und ihr könnt fest davon ausgehen, dass alle drei in engerer Form Formate schaffen werden, in denen sie noch ein kleines bisschen mehr auch euch da draußen zeigen können, wofür Johanna steht. Nämlich für mir auf die Finger hauen, wenn ich Quatsch rede. Und Emma steht, wenn sie mir auf die Finger haut, weil ich die Kultur, weil das nicht mehr Hip-Hop ist oder was weiß ich alles. Spaß. Aber genau darum geht's doch eigentlich, ehrlicherweise, dass wir dafür sorgen, dass ihr da draußen dann vielleicht auch Anker bekommt, an denen ihr euch festhalten könnt. Und ich hoffe, ihr habt Bock drauf, Leute hier, innen wie außen.
Wir haben auf jeden Fall Bock.
Wir haben Bock, auf jeden Fall.
Ich bin der Janik, ich bin auch dabei.
Und du bist Janik, du bist auch mit dabei. Denn das Schöne daran ist, und das muss man ja sagen, wir haben es ja, glaube ich, geschafft, auch wieder dieses Jahr Backspin ein Stück älter werden zu lassen und trotzdem Backspin auch immer ein kleines Stück jünger werden zu lassen und es mit unheimlich vielen Erlebnissen zu füllen und Richtung Feierabend. Und ihr seid ja jetzt auch langsam so also beseelt und pennt langsam ein auf dem Weihnachtssofa gerade. Wollen wir mit euch trotzdem nochmal hier in dieser Runde unsere Highlights durchgehen? Für Yannick und mich ist es zweite Runde, deswegen bin ich mal gespannt, was du da gleich mit raushaust. Emma, fangen wir mal mit dir an. Was ist dein Highlight des Jahres? Was würdest du den Leuten gerne nochmal erzählen?
Mein Highlight des Jahres war gleichzeitig so ein bisschen einer der traurigsten und emotionalsten Momente deutschrap-technisch gesehen dieses Jahr. Und zwar war das der Auftritt von Talky Talk bei der Tapefabrik. Und dort hat er seinen gemeinsamen Song Off mit Lord Folter gespielt. Also genau, den Song einfach abgespielt, weil Lord Folter dieses Jahr leider verstorben ist. Rest in Peace an dieser Stelle. Und ich hatte da ganz, ganz sehr Gänsehaut. Also es wurde der komplette Saal dunkel gemacht. Man hat nur den Beat am Anfang gehört und dann die Stimme von Lord Folter. Und ich habe auch sehr viele Menschen um mich herum gesehen, die das wirklich zu Tränen gerührt hat, inklusive mir. Genau, aber es war irgendwie ein sehr schöner Moment, da nochmal mit so einer großen Crowd dazustehen und eben diesem wundervollen Künstler zu gedenken.
Ja, das war wirklich, ich war auch da ein krasser Moment, obwohl ich persönlich zu Lord Folter jetzt eigentlich überhaupt keine Beziehung habe. Und trotzdem da gestanden habe und genau das, was du gerade beschrieben hast, auch komplett wahrgenommen habe. So, das war dann wirklich dieser Moment, was wir vorhin besprochen haben. Das eine Festival für alle, das war genau dieser Moment. Auf der Tapefabrik da waren alle, die da standen, die dazugehört haben. So eine, für einen Moment eine Familie und da gab es nichts anderes. Das war schon echt sehr, sehr krass.
Schön. Ja, kann ich mich auf jeden Fall nur anschließen. Das fand ich auch unglaublich emotional. Und ich war auch dieses Jahr einmal auf dem Talkie Talk Release, auf der Release Party zu seinem zweiten Der Coach Album. Und genau, da hat er das Ganze eben auch schon gemacht. Und das war, glaube ich, wirklich so eine Woche oder zwei nach dem Tod von Lord Folter. Und es war, ja, es hat so wie du es eben auch beschrieben hast, Emma, irgendwie so den Raum mit irgendwie gleichzeitig sehr viel guten Emotionen gefüllt, weil es irgendwie so schön war zu sehen, dass man in dem Moment irgendwie so eine Einheit bildet und irgendwie so gemeinsam irgendwie trauern kann. Und auf der anderen Seite aber natürlich auch, ja, unglaublich berührend und traurig.
Leg mit deinem Klassik hinterher, bitte.
Ja, mein Highlight war die Tapefabrik als Ganzes, denn ja, der Punkt passt natürlich dementsprechend perfekt. Für mich war die Tapefabrik auf jeden Fall eine emotionale Achterbahnfahrt. Ich glaube, das trifft es am besten. Ich habe durfte auf der Tapefabrik spielen, auf der Beatstage und ein Beatset auflegen und habe mich eigentlich schon so seit letztem Jahr um die Zeit jetzt darauf gefreut, weil ich irgendwie relativ früh angefragt wurde und das generell die erste Anfrage war, die ich bekommen habe, live zu spielen, was natürlich so, wenn man das irgendwie in Verhältnis setzt, erste Mal live spielen, dann direkt auf der Tapefabrik irgendwie crazy ist und crazy war für mein Verständnis, vor allem, weil ich nie live spielen wollte. Dann ist irgendwie die Tapefabrik auch noch für mich so ja, absolutes Heimspiel gewesen, weil ich aus der Ecke komme und für mich auch so eine super krasse Hip-Hop-Verbindung war über die letzten Jahre. Und deswegen, das war auf ganz vielen Ebenen unglaublich emotional. Meine ganzen Friends waren da, Familie war da. Unglaublich viele tolle Artists waren da, die ich mir selber angeguckt habe. Artists haben sich meinen Auftritt angeguckt. Ganz viele Menschen, die man irgendwie aus der Industrie über die letzten Jahre kennenlernen durfte, waren da. Es war wie immer Tapefabrik absolutes Klassentreffen-Feeling, aber dieses Jahr war ich wirklich so, ich war irgendwie so den ganzen Tag einfach nur beflügelt und bin am nächsten Morgen aufgestanden und habe erstmal meine Freundin gefragt, ob das wirklich alles passiert ist, weil ich es nicht so richtig glauben konnte, dass es wirklich passiert ist. Und jetzt vor kurzem hat die Tapefabrik so ein bisschen gerecapped und Bilder gepostet und ich habe mir das nochmal angeguckt und habe selber irgendwie nochmal drüber nachgedacht und das so reflektiert. Und das war auf jeden Fall so einer der krassesten Tage in diesem Jahr, glaube ich.
Ja, das war richtig schön, dir dabei zuzuhören. Richtig süß.
Das wollte ich auch sagen. Man hat es auch damals, es war letzten Sommer, hat man das aber auch schon gesehen, weil ich habe in der letzten Folge auch die Tapefabrik als mein Highlight mitgebracht. Aber ich habe es natürlich aus einem ganz anderen Blickwinkel gesehen als du. A, weil ich nicht als Artist da war. B, weil ich nicht aus der Ecke komme. So, du hast ja eine ganz andere Connection zu. Und das hat man auch vor Ort schon gesehen. Du hast ja auch kurz mit Nico gesprochen für unseren Bericht, den wir da gedreht haben. Das war schon schön. Das war dein Festival auf jeden Fall.
Komplett, ja. Deswegen, ich freue mich schon sehr auf nächstes Jahr Tapefabrik.
Yannick, wir beide, Schnick, Schnack, Schnuck?
Ja, Schnick, Schnack, Schnuck. Soll ich anfangen? Komm, ich fange an, Nico. Schnack, Schnuck. Ich fange an. Okay. Wir können ja eh bei unseren Highlights quasi fleißig beim anderen mitreden. Sind ja Partner-Highlights sozusagen.
Quasi, dann leg mal los. Now Backspin Stammtisch goes international.
Yes. Ich habe nicht mehr als das größte und coolste Projekt mitgebracht, was ich je begleiten durfte. Back to Tape 3, der dritte Teil von Nikos Hip-Hop-Reise zusammen mit Porsche. Und den dritten Teil durfte ich jetzt das erste Mal im Team da mit begleiten. Und wir sind von L.A. nach Atlanta weiter nach New York gereist und haben in jeder Stadt diverse Artists getroffen, also Rapper, DJs, Graffiti, Breaker, alles war dabei. Und es war einfach ja, was ich eben schon gesagt habe, mich nicht weniger als einfach das beste Projekt, was ich je gemacht habe. So, wir haben unfassbar coole, interessante Leute getroffen, unfassbar interessante Geschichten gehört. Egal, ob es jetzt irgendwie ein Exhibit war, den ich früher als Junge vorm Fernseher bei Pimp My Ride gesehen habe, oder in New York das Bushwick Collective, die Mount Haven High School, wo ich vorher keinen Plan von hatte, was einfach unfassbar inspirierende Geschichten sind. Das ganze Team dahinter, was da dran mitgearbeitet hat, die ganze Arbeit, weil halt auch wirklich echt viel drinsteckt. Wenn man das dann am Ende so sieht, dann haben wir im August in Stuttgart ein bisschen Premiere gefeiert. So, wenn man das Ding dann auf der zumindest halbwegs großen Leinwand sieht, so das Endergebnis, das hat schon richtig Spaß gemacht. Das hat mich schon sehr, sehr glücklich gemacht.
Oh, mein Herz. Es ist ja aber auch, ne, das Gleiche bei mir. So, ehrlicherweise, ich durfte ja Zentrum von diesem ganzen Wahnsinn sein, den wir da gemacht haben, und bei den Themen, die wir ausgewählt haben, hat mich vor allen Dingen auch gefreut, dass es so eine Vielseitigkeit dabei gegeben hat, die einfach ein unheimlich kulturell tiefes Bett gebaut hat, in dem man versinken kann, wenn man sich das Ganze anguckt. Trotz Partner, trotz auch der hochklassigen Produktion hat es trotzdem so viel Roughness und so viel Deepness in die Kultur, dass ich mich also selber auch ganz oft dabei ertappt habe, wie ich mich kneifen musste. So, weil ich weiß nicht, ob ich irgendwie, also ich hoffe es sehr, aber ich weiß nicht, ob ich so schnell nochmal was Größeres hinbaue, als 4 Wochen durch die USA fahren und Hip-Hop-Leute treffen. So. Es war ein Ende einer Reise von 3 Teilen, mal gucken, ein Ende weiß ich gar nicht, aber es ist auf jeden Fall erstmal das Ende einer Reise von 3 Teilen, so, was sich nicht nie wieder aus meinem Leben wegradieren lässt und auch so ein bisschen dazu geführt hat, dass ihr da draußen, wenn ihr zuhört, ein bisschen Leidtragende seid, dass ich halt weniger Nerv darauf habe, mit Künstler X zum y-sten Mal über Album Z zu sprechen, sondern dass ich einfach auch dankbar bin, wenn ich neben Popmaster Fable stehe und mir mal ein bisschen Hip-Hop-Legacy erzählen lasse oder mir vom Macher des Bushwick Collectives unter Tränen erzählen lasse, was der Grund ist, warum es das hier alles gibt. Und das war ein tragischer Familientod. Mhm. Dann ist er erstmal, boah, Digga. Und dann komme ich nach Hause und dann gucke ich mir an, dass Leute sich hier beefen, weil der eine das gesagt hat oder hier wieder irgendwo Stress auf Twitter war. Ist alles irgendwie so egal. Und natürlich steckt da viel. Da steckt natürlich auch viel, viel ältere Farbe drin. Das muss man auch gestehen. Ne? Dann mit dem ältesten Graffiti-Artist unterwegs zu sein und so. Das sind keine 20-Jährigen. Das hatten wir auch dabei. Aber es ist halt Legacy im Ganzen. Und das ist auch ehrlicherweise das, was mich zu meinem Classic bringt. Denn, liebe Emma, es tut mir wahnsinnig leid, dass ich ein so ignoranter Penner bin. Aber Konzerte sind mir eigentlich relativ egal geworden. Ich habe mal grob überschlagen. Ich habe, glaube ich, in meinem Leben 150 Festivals hinter mich gebracht. Hab also mindestens 500. Wenn nicht sogar noch mehr, wahrscheinlich eher 1000 Konzerte gesehen in meinem Leben. Das ist mir alles nicht mehr so wichtig.
Alles schon gesehen.
Ja, und das ist
ja, nicht so. Ich glaube, in dem Alter kann ich es vielleicht auch verstehen dann, ja.
Ist auch nicht bös gemeint und ist, genau, das hängt natürlich auch mit dem Alter zusammen. Aber dann kommt dieser eine Moment, mit dem ich, wo ich zusammen mit, ist lustig, dass du da auch mit dabei warst, Janek, ne?
Das ist doch das Highlight, oder? Dass wir zusammen auf dem Konzert waren. Geht doch ja, gar genau. Nicht darum, wo wir waren, sondern ja, dass genau. Wir zusammen da waren.
Dass ich tatsächlich nochmal mit Yannick auf ein Konzert gehen durfte. Das war schon ein ganz schönes Highlight. Und weißt du, was das Schöne ist? Ich bin zufällig darauf gestoßen, dass du dir das, was wir erlebt haben, nochmal in einem Real-Livestream angucken kannst. Aus der Webster Hall, einer legendären Konzertveranstaltungshalle. Schöne Location, wirklich, muss ich sagen. Ne? Mhm. Und richtig Downtown, Lower East Manhattan. Kleine Yannick und der kleine Nico, die beiden Trottel aus Deutschland, sind da unterwegs und müssen an dieser Stelle ein riesengroßes Dankeschön an DJ Sticky Doja sagen. Jemand, der in New York lebt, der dort DJ ist, der so ein bisschen auch durch eine Backspin-Verbindung damals einen Start dort mitgebaut hat. Deswegen haben wir eine enge Verbindung, die uns, glaube ich, auch immer halten wird. Und hier hat er mal ein kleines bisschen was zurückgegeben. Das ist eine Anekdote, also schon auch ein Riesending, weil es einfach total geil war. Und hat uns 2 Karten für eine Release-Party und Trauerfeier von De La Soul geschenkt. Dave ist, der 1 der 3 Mitglieder von De La Soul, ist kurz davor verstorben, was ein tragischer Moment war. Und Parallel sind die Alben von De La Soul endlich nach jahrelangen Streitereien mit dem Label auf den Streaming-Plattformen veröffentlicht worden, was dazu geführt hat, dass sie in besagter Webster Hall ein 5-Stunden-Event geschafft haben, in dem sie, also ich würde wirklich mal behaupten, das absolute Who is Who dieser Generation in eine Halle gebracht haben. Also wenn du da eine Bombe drauf geworfen hättest, dann hättest du auf jeden Fall die Hip-Hop-Legacy der 90er von New York hättest du vernichtet mit einem Schlag. Es waren wirklich alle da. Und die Älteren unter euch werden sich erinnern und werden auch auf die Namen reagieren. Die Jungen unter euch, denen kann das alles vollkommen egal sein. Trotzdem schaut euch das an. Kleine Randnotiz übrigens, ich habe festgestellt, da war eine Live-Cam aufgestellt. Wenn man lange genug sucht, findet man uns auch am Anfang, wie wir beiden da rumstehen und reingehen und merken, dass wir über die Schlange von den coolen Leuten mit reinkommen und nicht über die mit jedermann.
Geil. Ich kenne das auch noch nicht. Das müssen wir auch noch mal angucken dann.
Es war total Dave Chappelle steht sich auf die Bühne und erzählt Laudatien und sowas alles. DJ Tony Touch war da. Natürlich De La Soul war da. Common war da. Queen Latifah war da. Und.
Busta Rhymes war da. Chuck D war da.
Und Leute, ganz kurz, die kleine Anekdote, Chuck D, Stichwort Hip-Hop hat mich erzogen, ne, und sowas, was Rapper ja oft sagen, Chuck D, Public Enemy, das ist eine von den beiden Quellen, die dafür gesorgt haben, dass ich mit dieser Scheiße angefangen habe. Public Enemy Texte waren somit die ersten Texte, also eigentlich die ersten Texte, die ich auswendig konnte, ohne dass ich wusste, worum es da eigentlich geht. Und quasi es laut mitgerappt habe, wie man für die Rechte von Schwarzen gekämpft hat. Das hat mir so viel beigebracht. Und dann sitze ich da in dieser Lobby, der Hall und da im VIP-Bereich, wo wir saßen und haben da ein bisschen rumgechillt, gab ein paar Getränke. Und ich hatte ja schon, du hattest das glaube ich gar nicht so, aber schon so ein kleines bisschen größeres Gefühl von, okay krass, der ist auch hier, das ist doch der. Und dann setze ich mich hin und sitze halt original so eine Viertelstunde neben Chuck D, bis ich dann irgendwann registriert, Digga, das ist Chuck D. Ja. Und Yannick so, wer ist Chuck D?
Nein, das nicht, aber ich muss schon dazu sagen, also klar, die Namen waren für dich krasser als für mich. Und ich hatte auch ehrlicherweise einfach das Problem, dass ich, also die Namen kenne ich, aber abgespeichert habe ich sie natürlich in ihren jungen Jahren. Mhm. So, und jetzt hängen da natürlich aber nicht die Typen mit Mitte 20 rum, sondern mit Mitte 50. So. Ja. Und das hat es einfach für mich unfassbar schwer gemacht, die Leute wirklich einfach zu erkennen. So, da muss ich ganz ehrlich sein.
Ja, 100%. Und stell dir, also ich habe in meinem Leben, ich mache keine Fotos mit Menschen. Also Menschen mit mir, aber ich mache keine. Bei Chuck D war ich so müde davor, aufzustehen und zu fragen, können wir ein Foto zusammen machen? Und ich, das habe ich nicht. Das Gehen habe ich nicht. Aber da war es auch einfach so, einfach mal Danke sagen. Einfach mal Danke sagen für das, was er getan hat, für mich und mein Leben. Und der weiß das ja gar nicht, aber er ist der Grund, warum ich hier sitze. Und deshalb ist dieses gesamte Event und Leute, die aus meiner Generation kommen, die werden fühlen, was ich meine. Das ist ein absoluter Wahnsinn gewesen. Mit den Performancen und allem drum und dran, DJ-Sets und so weiter, einfach 5 Stunden an der Halle stehen, natürlich mit ganz vielen anderen älteren Menschen, aber teilweise mehr Leuten auf der Bühne als davor. Es war ein riesengroßes Fest. Und es tut mir sehr leid, dass ich Johanna und Emma hier 18 Stunden lang von meinem Highlight rede, aber es ist Weihnachten und Yannick hat gesagt, ich soll was raussuchen. Und wenn ich dann mal was raussuche, und ehrlicherweise hat er mich ein bisschen mitgetriggert, weil ich auch Back to Tape sonst genannt hätte, musste was anderes suchen. Was ist ja Lustige ist, wir sind nur zufällig da gewesen, weil Back to Tape Pre-Production in der Zeit war und wir deshalb dahin gefahren sind.
Sonst wären
wir nicht da gewesen, hätte ich das nicht miterlebt.
So schließt sich der Kreis. Das war krass. Also auch für mich als, wie gesagt, jemand, wo die Namen nicht den Impact hatten wie bei dir, so war das schon ein sehr krasses Event, auch wenn man sich immer noch mal wieder in den Kopf ruft, wie jetzt bei Emmas Lord Folter Highlight, so dass es ja eigentlich ein sehr, sehr trauriger Anlass war, aber trotzdem ein mega schöner Moment draus geworden ist. Das war krass.
Definitiv. Ich glaube, jeder, der Bock drauf hat, googelt einfach mal und sollte sich mal anschauen. Das gebe ich euch übrigens auch als Hausaufgabe, Emma, Johanna, wenn ihr Bock habt. Emma, du sowieso, denn wir werden Love and Hate wieder aktivieren. Ne? Das müssen wir machen und dann wirst du auch über solche Sachen erzählen. Johanna, ich muss mal überlegen, also Yannick macht seinen Job ja schon sehr gut. Ich kann mir vorstellen, dass mit dem Stammtisch dauert noch ein bisschen, der macht das einfach zu gut. Aber wir können ja mal in einer Sache noch üben. Du musst ja genauso wie er auch immer 3 Songs auswählen. Und wenn du jetzt 3 Songs des Jahres 2023 auswählen, die mich überzeugen, dann könnte es sein. Mein Spaß. Erzähl einfach.
Boah, ich muss tatsächlich sagen, ich habe bis zu der jetzigen Sekunde damit gewartet, die auszuwählen, weil es mir wirklich schwerfällt, irgendwie bei all den geilen Releases, die dieses Jahr rausgekommen sind, drei festzulegen. Ich durfte aber auch bei der ein oder anderen Jahresrückblicksgeschichte schon am Start sein. Deswegen habe ich jetzt drei Stück dabei, die ich bisher auch noch nirgendwo erwähnt habe. Und zwar ist zum einen der Track Kitana Season von Kitana auf jeden Fall mein favorite Diss-Track, den ich seit langem gehört habe. Ich glaube, so elegant und so so gezielt und trotzdem irgendwie, ich weiß nicht, ich kann's gar nicht beschreiben, aber wie sie einen bekannten Wiener Rapper in diesem Track auf jeden Fall verbal auseinandernimmt, finde ich auf jeden Fall sehr große Rap-Klasse. Und außerdem absolut gelungener Track, um in so eine neue Promo-Projektphase zu starten. Ich weiß gar nicht, ob sie schon bekannt gegeben hat, ob es ein Album wird, aber ich glaube, es sind mittlerweile zwei Singles draußen. Die erste war Kitana Season, hat mich auf jeden Fall sehr gekriegt und genau, sehr, sehr nicer Diss-Track bei allem, was ich eigentlich, also Diss-Track ist eigentlich nicht mein Ding, aber sie hat mich auf jeden Fall gekriegt. Zweiter Track ist von T9, mit denen wir ja auch letzte Woche aufnehmen durften im Stammtisch. Mhm. Und zwar DOS9 und Talky Talk. Die haben jetzt auch wieder ein Album released und eine Single, ich glaube, es war auch die zweite Single, die mich extrem gekriegt hat, war gemeinsam mit Döll. Eins folgt dem anderen. Der Track beschäftigt sich auf jeden Fall viel mit dem Thema Heimat und dort nicht mehr irgendwie so richtig wohlfühlen und irgendwie, so ein bisschen eine Zwiegespalten sein zwischen, man will das eigentlich alles irgendwie loslassen, aber so richtig lässt es einen nicht los. Das hat mich auf jeden Fall persönlich dieses Jahr ganz viel begleitet, dieses Thema. Deswegen hat der Track mich ebenfalls gekriegt. Und zu guter Letzt der erste Song von dem kommenden Album von unserem guten Kollegen und Freund Jace. Der hat jetzt gemeinsam mit Dexter die Single Weg des Jatzeks rausgebracht. Das kommende Projekt wird Neuen Leben heißen. Das Ganze durfte ich beruflich so ein bisschen begleiten in Form von einem Pressetext, deswegen durfte ich das ganze Projekt schon hören. Und ich finde die Single einen sehr vielversprechenden Start für ein Album, was mich auf jeden Fall mega überrascht hat, vor allem wenn man die Mucke von Jace kennt, ist für mich, weil wir das Thema ja auch immer wieder haben, den deutschen Kendrick zu suchen, hat das Album für mich zumindest ganz viel von dem deutschen Action Bronson. Und ich habe es auf jeden Fall sehr gefeiert und freue mich sehr auf das Album.
Da muss ich direkt anschließen. Ich durfte es auch schon hören und ich freue mich richtig drauf, wenn das nächstes Jahr rauskommt. Mann. Ich habe da richtig Bock drauf. Das wird ein richtig starkes Album. Und wie du sagst, ich glaube, es werden sich schon zwei, drei Leute umgucken und sich wundern, was Jace da rausgehauen hat.
Ja.
Und doch, das wird gut. Das wird gut.
Warte jetzt darauf, dass ich weitermache? Oder so?
Nee, ich glaube Emma, wenn sie noch hier ist.
Emma, hey, ich bin noch da. Ich dachte, du schließt direkt mit deinen drei an, Janik. Deswegen.
Doch immer erst die Gäste.
Ja, stimmt. Ein richtiger Gentleman hier. Genau, mein erster Song, den ich mitgebracht habe, der ist auch relativ am Anfang des Jahres erschienen. Und zwar ist das Keine Zeit und ist ein Gruppenprojekt, der Song von Crystal F, Icarus, Psassa und Stockmann oder John Boy. Ich weiß nicht, mit welchem alter Ego er sich da auf dem Song benannt hat. Hat für mich so ein bisschen deren gemeinsame Tour den Vibe transportiert übers Jahr. Die waren Anfang des Jahres auf der Neuen Probleme-Tour und ich war, glaube ich, bei 3 oder 4 Städten dabei. Und ich war davor eigentlich gar nicht so sehr in dieser Musik drin, aber danach dann halt komplett. Und ich bin in so ein richtiges Rabbit Hole gefallen, was diese ganze Bubble angeht. Deswegen hat der Song für mich so ein bisschen diese Zeit und die Tour dann nochmal so wieder hochleben lassen. Und ich habe den Song sehr, sehr, sehr viel gehört, als ich dachte so, okay, ich würde so gerne nochmal auf dieser Tour sein. Dann mein zweiter Song ist der Song Stockfinster von der Leipziger Künstlerin Carrie. Den durfte ich dieses Jahr auch ein paar Mal live sehen und ich muss sagen, der Song ist, glaube ich, einer der krassesten Wow-Momente dieses Jahr gewesen, weil ich habe den gehört und instant Gänsehaut gehabt. Und ich muss auch sagen, nachdem ich den jetzt schon 100-mal gestreamt habe und auch schon 10, 15 Mal live gesehen habe, glaube ich, ich kriege wirklich jedes Mal Gänsehaut, wenn dieser Beat einsetzt, weil es einfach so ein waberndes, melancholisches Ding ist, was einen komplett umhüllt. Und ja, jetzt geradezu in der Winterzeit passt das einfach auch thematisch sehr, sehr gut. Genau, und mein letzter Track fällt da ein bisschen raus. Der heißt Icarus von Brown Eyes White Boy. Ich hatte diesen Typen nur noch als 13-, 40-jährigen Österreicher Jungen im Kopf, der hier mit Tretti irgendwie mal vor 10, 12 Jahren so einen Song gemacht hat und irgendwie so ganz lieb über Mango und rumhängen im Park nach der Schule. So hatte ich den verbucht und dann ist der wieder aufgetaucht mit diesem Song, zumindest auf meiner Timeline. Und ich war so, okay, krass, der hat sich ja so heftig weiterentwickelt, auch soundtechnisch. Genau, deswegen, den habe ich auch sehr, sehr, sehr viel gehört dieses Jahr.
Das Lustige, den letzten Song, also bei euch beiden habe ich jeweils einen Song, der also nicht meine Classics sind, aber die ich auch sehr gerne und sehr intensiv gehört habe. Das freut mich ehrlicherweise immer so ein bisschen, wenn ich da Brücken finde. Welche sind? Soll ich das erzählen?
Ja.
Bitte.
Jace on Brown Eyes White Boy. Beide sind auch wirklich, finde ich, richtig, richtig gut.
Ah, krass,
gut.
Ich hätte nicht gedacht, dass du...
Ich hätte nicht gedacht,
dass du Brown Eyes White Boy fühlst.
Icarus ist, der ist, glaube ich, wann ist der, glaube ich, erste Jahreshälfte rausgekommen oder was?
Ja.
Der war wochenlang, war das immer der Song, mit dem ich quasi nach Hause gegangen bin, immer. Ich finde, ich mag einfach diese, mich kriegst du mit so einer gewissen Melancholie, Verletzlichkeit, aber ohne, dass es zu so melodramatisch oder zu ich nenne es mal zu weinerlich wird oder so, weißt du? Und dann so ein schönes Piano, da bin ich, kriegst mich immer mit. Bin ich ganz simpel. Das wie mit einem guten Gyros-Teller.
Oh Mann.
Top-Vergleich.
Ja, wirklich.
Genau deswegen habe ich den genommen.
Ja,
so,
schön.
Ja, Stichwort Gyros. Was für ein Schnitzelteller hast du dir da zusammengestellt, Janik?
das ist natürlich das Beste vom Besten wieder. Ich durfte ja letzte Woche schon in der Folge 3 Releases mitbringen. Und habe mich dann diese Woche nochmal für ganz andere entschieden, weil, was Johanna eben schon sagt, natürlich ist es eigentlich totaler Quatsch, in 3 Releases ein Jahr zusammenfassen zu wollen, so, aber ich habe mir auch wieder Sachen rausgepickt, die für mich einfach so eine kleine, ich sag's mal, Bedeutung im Jahr hatten, auch wenn das wieder schon so bedeutungsschwanger klingt, aber Song
Nummer
1.
Wie wollen wir es denn sonst machen? Wollen wir Top 50 machen oder was?
Ja, zum Beispiel.
Ja, am liebsten.
Ja, so ein Quatsch.
Ja.
Also, mein erster Song, den ich mitgebracht habe in dieser Woche oder dieser Folge, ist Zazu 7, der Coach-Remix von Zazu. Und Zazu ist für mich einfach so die persönliche Neuentdeckung aus 2023. Und das ist, wie gesagt, der Coach-Remix von Talky Talk, den ich zum ersten Mal bei seinem Auftritt mal wieder auf der Tapefabrik 2023 gesehen bzw. gehört habe. Da hat er sie mit auf die Bühne geholt. Und seitdem lässt sie mich halt nicht mehr los. Ich habe sie an dieser Stelle im Stammtisch ja schon ein paar Mal irgendwie in den Songs der Woche gehabt, wenn sie was released hat. So, ich finde das unfassbar spannend, was sie macht. Einfach die Art und Weise, dieses Harte, die Inhalte, die sie hat. Das ist einfach, ja, ich finde es einfach mega spannend. Bin da sehr, sehr interessiert dran, was da jetzt noch so kommen wird. Und deswegen sie als meine Neuentdeckung des Jahres mitgebracht. Song Nummer 2 ist Blue Sky von Trettmann vom Insomnia-Album. Ist, glaube ich, jetzt gar nicht mal so die krasseste Single vom Album. So, nicht an die man zuerst denkt vielleicht. Ich habe sie jetzt mitgebracht, das ist jetzt mein persönlicher Lieblingssong von dem Album ist. Und das habe ich auch letzte Woche schon gesagt. Ich fand dieses Album einfach sehr, sehr, sehr stark. Und das hebt sich einfach für mich als Release vom Sound, von der Quali, vom Gesamtpaket, einfach vom Deutschrap ab nochmal. Deswegen eins meiner Lieblingsalben aus dem letzten Jahr und deswegen mein Lieblingssong von dem Album Blue Sky mitgebracht. Und dann nochmal eine ganz andere Richtung. Song Nummer 3 ist Mami von Luciano und Bia. Luciano war auch etwas überraschend mein top gehörter Artist dieses Jahr im Spotify Wrapped. Und das ist einfach so Mucke, da brauche ich gar nicht lange drum herum reden, so, die knallt. Die höre ich mir einfach an, wenn ich da Bock drauf habe, dann höre ich mir 10 Minuten ziemlich laut Luciano an, dann ist geil, dann habe ich gute Laune, dann bin ich in so einer Stimmung dafür. Und genau so eine Mucke ist das auch einfach so. Ich kann jeden verstehen, der sagt, ist nicht meins, so bla, und ist halt Rap-Superstar und irgendwie in anderen eigenen Welten unterwegs, so. Aber mich holt er manchmal dann doch einfach ab. Deswegen habe ich den Song jetzt nochmal mitgebracht.
Schön. Auch hier hätte ich bestimmt was gefunden. Hab mich für meine 3 Songs, die dann ja quasi das auch die beenden jetzt offiziell das Jahr an, ne?
Mhm.
Eben nochmal kurzfristig bei einem Song umentschieden und ich erkläre so ein kleines bisschen, warum. Ich hatte, und ich muss 4 nennen aus einem Grund. Ich hatte Expensive Shit von Reezy und Luciano mit in der Liste. Da du aber Luciano genommen hast und du genau das erzählst, was ich erzählt hätte wegen diesem Song, habe ich den mit rausgenommen, denn ich habe auch dieses Jahr nochmal intensiver, so das ging letztes Jahr schon so ein bisschen los, nochmal auch diese Art von Sound für mich schätzen gelernt. So. Und bis zu dem Punkt, dass ich das halt auf irgendwelchen 6pm-Partys im Club auch massiv mitgehört. Also es hat eine krasse Energie. Das finde ich auch total beeindruckend. Deswegen bin ich da dabei. Deswegen habe ich mich aber unentschieden. Und ich habe einen Song trotzdem mitgenommen, der letzte Woche schon gewählt wurde, weil mir das einfach auch wichtig ist, meine eigenen 2 Sätze dazu zu sagen. Weil lustigerweise der gute Lukas sich den Casper-Song echt von unten und Zoe Freestyle wegen dem zweiten Teil ausgesucht hat. Bei mir ist es der erste. Bei mir ist es wirklich der Rap-Rap-Casper, der mir auf diesem Song das Gefühl gibt, das ist der, der seit 2008 erzählt, er macht auf jeden Fall nochmal ein Rap-Rap-Album. Ja, das hat nie funktioniert, weil er halt Pop-Superstar geworden ist. Und dann macht er hier auf diesem Album 2023 halt einen Part, der genau sich so anfühlt, wie ich mir einfach mal, ich hätte mal Bock, Casper auf sowas in Albumlänge zu hören, auch auf solchen Beats und so. Ein bisschen was für mein altes, geschundenes Rapper-Herz. Das wäre ganz schön. Also richtig schön, ne? Bin keiner von euch Deutschrap-Deppen. Ich traf Häuser und keine Ketten. Das ist Ü40-Rap. Das ist Inbegriff von Grow-Man-Rap auf jeden Fall. Trotzdem ist es ruhig und hat eine gewisse Melancholie. Das ist der Grund, warum natürlich in so einem Jahr, wenn ich in meinen Spotify-Playlisten gucke, ständig OG Kimo in den Toplisten auftaucht und Vorwort ist von 2017 und 18, wann er gekommen ist, immer noch, jedes Jahr ist er mit dabei und ich höre ihn mit am häufigsten, diesen Song. Diesmal habe ich aber gedacht, ich nehme dann Fieber. Auch 2023 gekommen, was Neueres und alles, was OG Kimo macht, ist kein Geheimnis, wie gut das ist, aber es growt alles immer noch ein bisschen weiter. Und gerade in der Zeit, in der wir uns befinden, und das habe ich ganz oft, wenn ich nochmal Sachen nachhöre von Künstlern, die ich mal ganz cool fand, dann verliert das so ein bisschen seine Energie. Hier ist es andersrum. Hier kriegt alles immer noch so ein kleines bisschen mehr, wirklich wie so der gute Wein. Habe ich sehr viel Freude dran gehabt. Und der dritte ist ein Song, der wiederum ähnlich wie Brown Eyes White Boy ziemlich ruhig ist. Das ist Baba von Upsilon. Denn die Geschichte, die er da erzählt ja von seinem Papa, ist krass, krass persönlich. Und ich habe einen Blickwinkel da drin. Und mehr, wenn ich jetzt mehr reden würde, würde es zu privat werden. Und das mache ich nie. Deswegen lasse ich es. Aber dieser Song hat mich wirklich an bestimmten Punkten krass erwischt. Und deshalb eine sehr, sehr schöne Nummer. Die, und das zeigt ehrlicherweise auch das, was wir hier ausgewählt haben, das, womit wir uns beschäftigt haben und auch das, wie Deutschrap sich im Ganzen in diesem Jahr aufgestellt hat, zeigt, wie vielfältig das da draußen ist. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir hier in dieser Runde auch 2024 dafür sorgen können, das so vielfältig wie möglich aufzustellen. Emma, Auftrag angenommen.
Auf jeden Fall.
Johanna, bist du dir dieser Verantwortung bewusst?
Definitiv.
Sehr gut. Und Janik, hast du Bock, mich auch noch ein weiteres Jahr durch den Backspin-Stammtisch durchzuschleppen und mit mir
versuchen, auf jeden Fall. Termine zu finden? Ich werde hier Woche für Woche meinen Platz gegen Johanna verteidigen.
Ich wollte gerade sagen, du weißt, ich sitze dir jetzt im Nacken.
Ja. Es geht darum, wer zuerst die Termine bei Nico bekommt.
Zugriff auf meinen Kalender, das wird die größte Herausforderung. Wir sagen aber Dankeschön. Danke euch da draußen. Danke, dass ihr Bock habt auf 52, 53 Folgen Stammtisch jedes Jahr, dass ihr Bock habt auf all das, was wir drumherum machen, dass ihr hoffentlich auch Bock habt auf das, was wir planen mit all den Teilnehmern und dieser Backspin Gang, des Backspin Squads. Denn wir haben viel vor und wir wollen auch 2024 euch Content liefern, der ganz nah am Kern der Hip-Hop-Kultur ist, wie diese Hip-Hop-Kultur definiert wird, das kann jeder für sich alleine entscheiden. Aber wir machen es für die Kultur. Und deshalb auch für euch. Guten Rutsch. Wir hören uns nächstes Jahr. Das war der Backspin-Stammtisch. Macht's gut.
Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert.
Bis auf dem Stammtisch.
Stammtisch, wer dabei bleibt, am Tisch.
Stammtischphrasen.
Denn heute dreschen sie noch Stammtisch verholen.
Ich heule mich an meinem Stammtisch aus.
Backspin. 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 Backspin.